Ja, dafür danken wir dir, lieber Vater, dass wir einander haben. Und auch, dass wir alle wieder beisammen sein können, dass du die Reisenden bewahrt hast, dass du uns heute so viel Freude und Glück geschenkt hast, auf vielfältige Weise. Wir denken jetzt vor dir, aber auch an die unter uns, die Kummer und Sorge haben. Tröste du sie ganz besonders heute Abend und tritt du zu ihnen. Danke, dass du uns dein Lebenswort schenkst, auch jetzt. Danke, dass wir kostbar sind in deinen Augen, dass du uns lieb hast. Und danke, dass wir unterschiedlich geschaffen sind von dir und dass wir einander so annehmen dürfen. Dazu schenkst du uns immer neue Gnade und zeigst uns, dass du den Unterschied, dass du das willst, dass es deiner Fantasie entspricht und dass jedes Leben dich auf ganz besondere Weise preist, deine Gnade, deine Rettung. So wollen wir dir füreinander danken jetzt und dir auch für nur danken, die uns dein Wort sagt. Rüste du sie aus dazu und beschenk sie dazu und erreich du unsere Herzen, wie nur du es kannst. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
Ja, und wie beugt man Neid vor, indem die, die Schokolade haben, es denen geben, die es nicht haben? Ja, unser Thema heute Abend ist von Neid gepackt. Und wir befinden uns in 4. Mose 12. Also wir verlassen 2. Mose. Wir befinden uns auf einmal in 4. Mose 12. Übrigens hatte ich heute Morgen, oder war das gestern schon, vergessen zu sagen, dass Mose, das finde ich auch sehr beeindruckend, nach der Sache mit dem goldenen Kalb 40 Tage und Nächte gefastet und gebetet hat für das Volk. Das erzählte in seinem Rückblick in 5. Mose, in 5. Mose sind ja 3 Abschiedsreden von ihm, da kommen wir morgen dazu, weil er dann weiß, dass er sterben wird. Aber jetzt befinden wir uns in 4. Mose 12 und das Volk ist Kanaan jetzt sehr nahe. Die Reise wird bald, denkt man, ein Ende nehmen. Aber es geht schief in Kapitel 13, aber wir sind zuerst in 12, da geht auch einiges schief. Und in Kapitel 12 gibt es um 3 Leute, Miriam, Aaron und Mose, aber vor allem Miriam. Wir kennen sie aus den ersten Monaten des Lebens Mose. Da war sie sichtbar und dann war sie später sichtbar während des großen Volksfestes am anderen Ufer des Roten Meeres. Da war sie schon 90, da ist sie vor den Frauen getanzt und sie sind alle hinter ihr hergegangen, mitgegangen und da war sie total fröhlich und aufgelöst und heute ist sie das eben nicht mehr. Ganz kurz für eure Informationen, wer Miriam finden will in der Bibel, da gibt es ein paar Texte. 2. Mose 2 war natürlich das erste Mal bei der Geburt Mose. Dann in 2. Mose 15, das war dieses große Volksfest in der Wüste. Und da wird Miriam beschrieben als Prophetin, komme ich später zurück darauf. Dann 4. Mose 12, wo wir heute sind, 1 bis 15. Dann auch noch 4. Mose 20, geht zu schnell, oder? 2. Mose 2, 2. Mose 15, 4. Mose 12, da sind wir heute, 1 bis 15, 4. Mose 20, Vers 1, da wird uns mitgeteilt, dass sie stirbt und dass sie begraben wird. In 4. Mose 26, 59, da wird sie erwähnt als eine Tochter aus dem Geschlecht Levis. In 5. Mose 24, Vers 9 wird sie uns als schlechtes Beispiel oder Vorbild vorgeführt. Man soll sich ihre Geschichte erinnern, die wir heute betrachten. Und sie wird auch noch im Buch des Propheten Micha erwähnt, Kapitel 6, 4. Gut. Im Vorfeld, die Bibel ist nicht nur positiv über ihre biblische Helden. Es gibt nicht ein Fotoalbum, wo es nur schöne Bilder gibt ohne Flecken. Es gibt einige Bilder mit Flecken und manchmal kommen diese in der zweiten Hälfte des Lebens der biblischen Helden vor. woraus wir lernen, dass was gut anfängt, nicht unbedingt auch gut weiterläuft. Und dass es immer wieder Leiter und Helden gibt, die fallen oder die eben Fehler machen. Wir denken an David, der war König geworden, der hat sich sehr treu gezeigt, ein Mann nach Gottes Herzen, dann ist er König und dann begeht er Ehebruch mit der Frau eines seiner treuesten Soldaten. Oder wir denken an Elia, der einen großen Sieg auf dem Berg Karmel erreicht hat, oder Gott hat das durch ihn gewirkt. Er ist ein treuer Botschafter Gottes und nicht so lange danach liegt er in der Wüste unter einem Strauch und sagt Gott, ich will sterben. Und eigentlich sagt er, du hast mich ja schlecht behandelt. Ich hätte das anders mir vorgestellt. Wir denken an Petrus, der Jesus dreimal verleugnet. Also ein guter Anfang setzt nicht automatisch voraus, dass es weiterhin immer nur aufwärts geht, obwohl der Bibelvers in Philipper 1 so stark ist und bleibt, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen will, wird oder sogar vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi. An ihm liegt es also nicht. An ihm liegt es nicht. Miriam ist hier ein schlechtes Beispiel in diesem Kapitel. Man nimmt an, dass sie ledig war, obwohl sie in manchen jüdischen Legenden als die Frau von Hur vorgestellt wird. Das war ja der Mann, der bei dem Kampf oder gegen den Amalekiten mit Aaron oben auf dem Berg gestanden ist und den Arm von Mose unterstützt hat. Wir wissen es nicht. Sie hat auf jeden Fall von Gott einen besonderen Dienst geschenkt bekommen. Es war ihre Aufgabe, damit fing an, um ihren Bruder zu schützen als Baby. Und sie hat, das haben wir bei dem Fest in der Wüste gesehen, eine bestimmte Rolle unter den Frauen. Sie wird, was ich schon sagte, als Prophetin bezeichnet in 2. Mose 15. Und sie ist damit die erste Frau, die mit dieser Bezeichnung geehrt wird in der Bibel. Eine Prophetin, wir kennen ja später mehr Prophetinnen, Deborah, Hulda, aber sie ist die erste. Und ich sehe dann auch die drei Geschwister, Miriam, Aaron und Mose, gemeinsam beteiligt in der Verwirklichung von Gottes Plänen. In Micha 6,4, ich erwähnte den Vers schon, ist zu lesen, dass Gott Israel durch die Hand von Mose, Aaron und Miriam rettete. Hier werden sie alle drei erwähnt. Ich finde das sehr kostbar. Micha 6,4. Da werden also Mose, Aaron und Miriam in der Reihenfolge, zuerst der Jüngste, dann hinauf Mose, Aaron und Miriam. Es war eine starke Dreierschaft. Und gerade da geht es in dem heutigen Text schief, in der Dreierschaft, in der Gemeinsamkeit, denn hier rebelliert Miriam gegen Mose. Wir lesen das jetzt mal. 1. Mose 12. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Zweimal wird uns das gesagt. Und sie sprachen, also Miriam und Aaron, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Und da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Jetzt können wir uns da etwas dabei vorstellen. Sie sollen zum Heiligtum gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das früher auch mal gekannt habt, als die Mutter einen bestimmten Klang in der Stimme hatte, als sie uns rief. Da wussten wir schon, da ist was nicht in Ordnung. Und bei uns war es noch schlimmer. Meine Mutter war eine alleinerziehende Mutter. Unsere Eltern haben sich scheiden lassen, als ich drei war. Und ich war nicht immer das netteste Kind, vorsichtig ausgedrückt. Meine Mutter hatte sehr große Probleme mit mir. Und dann hat sie oft das Haupt der Schule angerufen. Gemein. Weil sie es einfach nicht schaffte, mit mir klarzukommen. So schlimm war das. Und dann sind wir in der Reihe vor der Schule gestanden und da mussten wir ja zuerst die erste Klasse, dann zweite, dritte in die Schule hineinmarschieren. Und dann dachte ich schon, da steht Herr, er hieß Van den Berg, also Berg, auch so unbeachtlich, gell? Herr Van den Berg, und dann wusste ich, muss schauen, dass ich an ihm vorbeikomme. Und hat er gesagt, Noortje, Noortje ist, wenn man klein ist, wenn man groß ist, heißt man Noortje. Ich dachte, oh nein. Ich wusste natürlich, was ich zu Hause angestellt hatte, aber Und dann ging sie in sein Zimmer und dann kam eine Predigt und manchmal auch ein bisschen sowas dazu. Im Auftrag meiner Mutter. Stellt euch das mal vor. Ja, wurde ich geschlagen. Naja, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte und sie gingen alle drei hinaus. Mose wusste noch von nichts. Und da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus. Also Mose bleibt jetzt mal ein bisschen zurück. Und er sprach, hört doch meine Worte. Also jetzt fange ich an. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sprach zu Mose, ach mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese, meine Schwester, doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Und da sprach der Herr zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden und danach darf sie wieder aufgenommen werden. Und so wurde Miriam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen. Und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war. Und danach brach das Volk auf von Hazeroth und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Augenscheinlich dreht sich das Ganze um die Braut von Mose. Und wir bekommen den Eindruck, dass Mose eine zweite Ehefrau sich hier genommen hat. Er hatte ja in Midian eine Tochter von Jethro geheiratet, die Zippora. Und diese Zippora war eine Midianiterin, ein Nachkomme von Abraham und Ketura, das war die Frau, die er nach Sarahs Tod heiratete. Sie war nicht unbedingt heidnisch, sie gehörte aber auch nicht zum Volk Gottes, denn das waren die Nachkommen von Abraham und dessen Sohn Isaac, dessen Mutter Sarah war. Bisschen kompliziert, oder? Sagen wir halt, sie war eine Midianiterin und sie gehörte damit nicht zu Gottes Volk. Jetzt ist in der heutigen Bibelstelle, die Rede von einer Kuschiterin, die Mose heiratet. Und viele Bibelausleger gehen darum davon aus, dass Mose ein zweites Mal geheiratet hat. Aber es ist sehr auffallend, dass wir weiter in der Bibel nichts mehr von dieser Frau hören, während wir viel wissen über Zippora und ihre 2 Söhne. Sie war eine Zeit weg, sie kam wieder zurück. Das bringt Zweifel. Wenn sie eine zweite Frau war, ich sehe, dass ihr alle wirklich mitdenkt, was ist da gewesen? Wenn sie seine zweite Frau gewesen ist, dann kann man sich vorstellen, dass das für Miriam schwer war. Es ist für eine Schwester immer schwer, wenn der Bruder heiratet. Ich habe mich sehr schwer getan, als meine 3 Brüder heirateten. Vor allem beim ersten, beim zweiten kannte ich das schon ein bisschen, dass das nicht unbedingt gefährlich oder bedrohend oder schlecht war. Aber man tut sich schwer und jetzt heiratet Mose noch eine zweite Frau und Miriam denkt, ja, wo bleibe ich? Kann man sich vorstellen, das ist die erste These. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar kann die Bezeichnung kuschitisch auch für Zippora verwendet worden sein. Und das ist eher anzunehmen. Also wenn man da richtig nachforscht, was steht da eigentlich, was bedeutet das, dann kann das sein, dass diese Kuschiterin einfach die Zippora war, die wir schon kannten, weil Midianiterin, Kuschiterin, das liegt sehr nahe. Ich habe lange mit Andreas darüber gesprochen, er sagt das auch, also weiß ich. Und es ist eher wahrscheinlich, dass das dieselbe Frau gewesen ist. Und dann fragen wir uns natürlich, wenn wir so richtig nachdenken und nachforschen, ja, wieso hat er dann jetzt auf einmal, hat sie auf jetzt auf einmal Probleme mit dieser Frau, mit der er schon länger verheiratet war? Na ja, das ist klar, denn Mose hatte seine Frau ja für eine Zeit nach Hause geschickt mit den beiden Söhnen. Während des Auszuges war sie nicht dabei. Und jetzt sind wir gut anderthalb, fast zwei Jahre entfernt, weiter als bei der Ausreise. Und kann es sein, dass sie gerade zurückgekommen ist? Und obwohl Mose verheiratet war mit Zipporah, ist sie längere Zeit weg gewesen. Da war die Miriam wieder die erste Frau sozusagen, die ältere Schwester, mit der Mose vielleicht seine Probleme besprochen hat oder mit der er gesprochen hat über die Frauen, die vielen Frauen im Lager, wenn es da Probleme gegeben hat. Da war sie die erste und auf einmal kommt die Zipporah zurück und muss Miriam damit auch ein bisschen zurück. Wahrscheinlich ist es eine Frau gewesen, eine und dieselbe Frau, und machte sie es Miriam schwer, vielleicht nicht echt, nicht wirklich, aber so empfand Miriam das, dass sie auf einmal wieder da war. Wie es auch sei, in 4. Mose 12, Vers 2 sind wir Zeugen eines Gespräches zwischen Miriam und Aaron, und sie reden über Mose und ihr Reden ist nicht positiv. Die zwei haben etwas gegen ihren Bruder. Und sie gehen damit nicht nach Mose, zu Mose. Zu. Bei Personen ist es zu. Und bei Dingen ist es nach. Ich habe es endlich gelernt. Sie gehen nicht zu Mose, sie reden hinter seinem Rücken über ihn. Kennt ihr das? Das tun wir auch manchmal, oder? Und das haben vielleicht auch andere mal über uns getan. Und wenn das Zweite so ist, dann wissen wir, wie unangenehm das ist. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Hier geschieht etwas sehr Ergreifendes. Die Einheit der drei Geschwister wird hier untergraben mit ein paar Worten. Mit nur ein paar Worten. Oder das Vertrauen in Mose wird untergraben. Es sieht so aus, als nützen Aaron und Miriam, oder eher Miriam, später wird ja klar, dass Miriam die Anstifterin war, sie nützen die Ehe von Mose, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken und abzuschieben. Oder die Miriam hat damit angefangen, wir Frauen sind sehr schlau, hat Aaron gesagt, was meinst du und so weiter, und auf einmal war er mit drin. Und dann geht es darum, ja, redet Gott leicht allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und hier geht es darum natürlich, dass Mose eine besondere Position hatte. Und diese beiden hatten diese Position nicht. Gott hat auch wahrscheinlich sicherlich zu Miriam gesprochen, denn sie war eine Prophetin. Aber sie hatte nicht die Position von Aaron, sie hatte nicht die Vollmacht, die er hatte. Und man fragt sich, ist hier die Rede von Neid? Ich denke schon. Hier spielt Neid eine Rolle. Und vielleicht hat Miriam vor allem gedacht, denn bei ihr hat es angefangen, ja, warum hat Mose so eine ausgeprägte Rolle? Warum ist er der Leiter? Ich bin doch eigentlich die älteste Schwester. Ich kann doch genauso gut, ich könnte vielleicht besser. Wer hat ihn eigentlich damals gerettet? Wenn es mich nicht gegeben hätte, dann? So entsteht das. Und dann, hey Aaron, was meinst du? Wir suchen eine zweite Person. Und sie fängt ganz schlau an mit der Frau Mose. Sie verwendet sie als Anlass, während ihre Schwägerin überhaupt nicht das Thema ist. Sie versucht, Aaron für sich zu gewinnen. Und dann sprechen sie schon zusammen in Vers 2. Und sie sprachen miteinander, untereinander. Redet denn der Herr allein durch Mose? Ja. Wir sehen hier, wie sich Bruder und Schwester zusammenfinden in Unzufriedenheit und Neid. Sie wünschen sich eine andere Position als die, die sie von Gott bekommen haben. Sie wünschen sich eine eher vorgeschobene Stelle. Sie wollen mehr sichtbar sein. Und da ist dann die Unzufriedenheit, die bei ihnen hochgekommen ist, als sie ihren Bruder sahen und seine Vollmacht und Autorität und dass er mit Gott gesprochen hat und Gott mit ihm. Hier ist der Neid. Neid will etwas haben, was der andere hat. Das ist interessant, wir müssen vielleicht ganz kurz unterscheiden zwischen Neid und Eifersucht. Neid will etwas haben, was der andere hat und ich nicht. während Eifersucht Angst hat, etwas zu verlieren. Eifersucht ist auch meistens eine Dreiecksgeschichte. Da ist eine Frau verheiratet und ihr Mann geht so lieb um und redet so viel von der netten Sekretärin oder von der netten Nachbarin. Er macht ihr vieles, was er zu Hause nicht macht, ja, weil sie allein ist oder das eben braucht. Und die Frau denkt, hoppla, ich will doch meinen Mann nicht verlieren, was ist hier los? Das ist Eifersucht. Und interessant ist, dass Gott sich ein eifersüchtiger Gott nennt, weil er Angst hat, in Anführungszeichen, uns zu verlieren, weil die Götter an uns ziehen und immer sagt, ich will der Einzige sein in eurem Leben. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Neid wünscht sich etwas, was die andere Person hat. Und hier kommt der Neid hoch. Und die zwei reden aufeinander ein, das Thema wird immer größer und ihre Empörung nimmt zu. Fragt mich, warum Aaron hier mitgegangen ist. Er hatte doch auch einen besonderen Posten. Und nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb hätte er doch ein bisschen schweigen sollen. Hätte er doch nicht gleich reden sollen. Also ich muss auch höher, ich muss auch besser. Also es war auch Mirjam, der das angezündet hat. Und dann heißt es in Vers 2, und der Herr hörte es. Ja, der Herr hört alles. Psalm 139, der Herr hört mehr als meine Worte, der Herr hört das, was in meinen Gedanken sich abspielt, der Herr hört, was in meinem Herzen ist. Er sagt in Psalm 139, dass er schon weiß, was ich sagen werde, wenn ich noch nicht einmal meine Worte formuliert habe. Der Herr hörte es, der Herr kennt unsere Gedanken und er weiß genau, was in Mirjam los ist, wie das bei Aaron ist und das, was sie sagen, sich auf Neid gründet. Und ich finde das so unendlich tragisch, dass eine so große Frau wie Mirjam, die ganz besondere Gaben von Gott erhalten hatte, sich von Neid einpacken ließ. Dass sie nicht mehr zufrieden damit sein konnte, dass sie eine Leiterin war, eine, nicht die, eine, vielleicht auch die unter den Frauen. Dass ihr ihre Rolle als Prophetin nicht mehr genug war. Sie wollte mehr, sie wollte einen Ehrenplatz. Und mit dieser Haltung setzte sie ihren Dienst und ihren Einfluss aufs Spiel. Sie riskierte viel. Es fängt oft an mit dem Vergleichen, oder? Wir sehen die andere, eine oder andere Frau und wir denken, warum können wir nicht so toll aussehen wie sie oder warum können wir nicht so gut reden wie sie oder die Menschen sehen doch immer nur sie, wenn wir irgendwo bei einer Party sind oder mit anderen Frauen. Man sieht immer nur sie, wenn sie da in das Zimmer schon kommt. Dann, warum kann ich nicht so sein wie sie? Kennen wir doch. Ihr schaut so unschuldig. Das kennen wir doch. Und es ist manchmal sehr schwierig, um mit diesen Gefühlen umzugehen, oder? Es gibt auch Leute, die sind nie neidisch. Das ist fantastisch, wenn man nie neidisch ist. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo die eine oder andere ein bisschen neidisch ist. Und ich denke, Mirjam, pass auf du, wenn du wirklich Fragen hast über die Ehe deines Bruders, dann hättest du mit ihm reden können unter vier Augen. Dann hättest du mit ihm reden können, aber das tat sie nicht. Sie hat die Ehe ihres Bruders benutzt, um ihren Bruder zu fangen und ihn in ein schlechtes Licht zu rücken, um seinen Ruf zu schaden, um seinen Platz einzunehmen. Und sie zieht Aaron mit. In Vers 1 geschieht das, was Gott verbietet, es wird gelästert. Und Mirjam wird langsam vergiftet, denn das ist, was Neid tut. Fängt klein an, aber es ist wie Gift, es verbreitet sich. Und wenn wir jetzt an Mose denken, der war sich überhaupt nicht bewusst davon, was sich hinter seinem Rücken abspielte, der hat es wahrscheinlich auch nie vermutet, dass das mal passieren könnte, dass sich seine beiden Geschwister sich gegen ihn kehren würden. Er war nach Vers 3 ein sehr demütiger Mensch, mehr sogar als alle Menschen auf Erden. Und Gott wusste das, denn Gott kannte ihn. Mose hatte in der Vergangenheit Fehler gemacht, hatte sogar einen Menschen ermordet, in Ägypten noch. Er hat die steinernen Tafel unten am Berg zerschmettert. Aber was Gott an erster Stelle sah, war ein demütiger Mensch. Das tröstet mich. Das ermutigt mich auch. Dass Gott meine Fehler und Sünden nicht irgendwo aufschreibt mit Zahl davor, Nummer 1, Nummer 2, das war 1966, das war wieder 1966, das war wieder 1966. Oh ja, und das war 1961 und das tut er nicht. Er bewahrt meine Sünden und meine Fehler nicht für den Fall das. Das tut er nicht. Im Psalm 103 heißt es, dass er unsere Sünden so weit, wie es nur geht, von uns entfernt. So weit der Osten vom Westen ist, weiter geht's nicht. Und in Vers 8 von Psalm 103 heißt es dann, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, er wird nicht immer zurechten und er wird nicht immer zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und hat nicht vergolten nach unseren Missentaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Gott hat David nie nachgetragen, dass er Ehebruch begangen hat. Gott hat Petrus nie nachgetragen, dass er ihn verleugnet hat. Finde ich so stark in der Petrus-Geschichte. Wir müssen ja mal eine Petrus-Woche machen. Dass Petrus dreimal gefragt wird, du kennst ihn doch. Und Petrus sagt, ich nicht, hab den Mann noch nie gesehen. Ja, aber du warst doch bei ihm. Nee, ich nicht. Aber ich höre was in deinem Dialekt. Nee, ich nicht. Dreimal. Und Gott redet nie mit ihm darüber, hat ihm vorgewarnt. Und er hat in der Vorwarnung auch gesagt, und ich werde für dich beten, dass du deinen Glauben nicht verlieren wirst. Und dann kommt der Moment nach der Auferstehung, wo er Petrus wieder trifft. Und da gibt es drei Fragen. Und wenn das meine Fragen gewesen wären, hätte ich gesagt, also Petrus, warum? Also Petrus, kannst du dir vorstellen, Nummer zwei, wie ich das empfunden habe? Also Petrus, warum? Wieder, dritte Frage, vierte Frage, warum? Und Jesus stellt Petrus dreimal eine ganz andere Frage, hast du mich lieb? Eine Erleichterung und andererseits auch eine Herausforderung, hast du mich lieb? Wenn jemand so gnädig handelt, dann ist man sich seiner Sünde noch mehr bewusst, oder? Wenn jemand so gnädig ist. Also wir wissen nicht, ob Gott nicht irgendwann mit Mose geredet hat über seine erste Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört. Das geht uns auch nicht an. Es gibt so manche Momente in der Bibel, da denke ich, ich hätte gern gewusst. Und dann höre ich auf und denke, geht dich nichts an. Das ist für Gott wichtig gewesen und dann war es vorbei. Ich denke manchmal nach über die Frau am Brunnen in Johannes 4. Dann denke ich, wie war das? Fünfmal verheiratet und jetzt wieder ein Mann und so. Was ist da passiert? Weil sie geschieden, weil sie verwitwet waren, das. Und dann denke ich, weißt du, wenn ich im Himmel komme, dann interessiert mich das doch überhaupt nicht. Dann freuen wir uns, dass wir beide Jesus kennen, oder? Und Jesus denkt dann auch nicht längst mehr daran, was in ihrem Leben gelaufen ist. Er denkt nur daran, was zwischen ihm und dieser Frau gelaufen ist. Und wie da die Liebe zugenommen hat und wie sie eine Zeugin für ihn geworden ist. Gott, souverän. Er ist derjenige, der fragen darf und er fragt oft nicht. Und er ist derjenige, der strafen darf und er straft oft nicht. Er schenkt Gnade. Und er ist derjenige, der sagt, ich gebe dir diese Gaben und diesen Dienst. Und dann darf ich nicht sagen, wieso du und ich nicht. Gott ist souverän. Und er meldet sich hier in Kapitel 12 zu Wort in Vers 4. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Ups, unerwartet, sie reden untereinander, das geht so schön, so nett, das entwickelt sich schon, das wird immer größer, das wird interessanter, so geht das, gell? Wenn wir negativ, und hast du das auch von ihm gehört? Also nicht nur die Frau, aber ich kann dir noch einiges sagen, ich habe gestern gehört, was, wer hat das denn gesagt? Ja, nee, das werde ich natürlich nicht sagen. Er hat versprochen, dass ich das nicht sage. Aber ich weiß von jemandem, ja, wer, ja, kann ich nicht sagen. Kennt ihr das? So spannend, oder? Und plötzlich redet Gott. Er meldet sich zum Wort, denn es geht hier ja um seinen Diener Mose, sein Freund, mit dem er von Angesicht zu Angesicht redet, mit dem er viel gesprochen und auch besprochen hat. Mose, dessen Herz er kennt. Und dann werden Mose, Aaron und Miriam zu der Stiftshütte bestellt. Das ist wirklich ein beeindruckender Moment, beängstigend auch das. Und dann antwortet Gott auf den Angriff gegen Mose. Er liest Miriam und Aaron den Text. Er sagt ihnen klipp und klar, dass Mose tatsächlich eine Sonderposition hat, denn er ist derjenige, mit dem er, Gott, von Angesicht zu Angesicht redet, wie mit einem Freund. Er hat sich an ihn offenbart und er sagt, Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Man kann das auch so lesen, ich habe Mose mein ganzes Haus anvertraut. Mein Volk, mein Haus. Anders gesagt, so habe ich das bestimmt und das ist meine Sache. Punkt. Es ist keine Diskussion wirklich. So wie Gott es sagt, ist es. Und darum kann er auch sagen, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Mose war nicht nur ein Prophet. Mose war der Prophet zu dieser Zeit. Er war der Retter. Er war der Führer Israels. Er ist ein Typus gewesen von Jesus, haben wir öfters gehört. Er stand vor Gott als der Mittler, hat für das Volk gebetet. Und es passte Miriam und Aaron nicht, um seine Autorität zu untergraben. Gott konnte und wollte das nicht durch die Finger sehen, dass sein Knecht angegriffen wurde. Und dann lesen wir auch in den Versen 9 und 10, und der Zorn entbrannte über sie und er ging. Haben wir öfters gesehen, oder dass Gott sich entfernte, dass er ging. Da ist was Schlimmes passiert. Dann heißt es, und die Wolke wich von der Stiftshütte. Ein brennender Zorn, den man bis in den Knochen spürt. Und dann das furchtbare Gott ist weg. Die Wolke seiner Anwesenheit ist weg. Sie stehen da wie nackt. Und wenn Aaron sich dann zu Miriam wendet, ist das Schlimmste passiert. Sie ist aussätzig geworden, sie die Prophetin, die Leiterin. Und wegen des Aussatzes ist sie auch verurteilt zu einem Leben außerhalb des Lagers. Denn nach dem Gesetz Mose, nach der Tora, muss sie als Aussätzige verstoßen werden. Sie darf nicht mehr innerhalb der Gemeinschaft leben. 3. Mose 13, also im Gesetz Mose. Und die Konsequenz ihrer Verstoßung ist, dass man sie auch nicht mehr suchen wird, dass man sie nicht mehr fragen wird, dass man sie nicht mehr um Rat bitten wird. Sie ist aus dem Verkehr genommen worden. Sie hat zu leben außerhalb des Lagers, dort, wo niemand kommt, nur die Unreinen. Dort, wo niemand kommt, weil sie nicht selber unrein werden wollen. In einer Sekunde ist Miriams Dienst an Gott zu Ende. Ist sie ausrangiert. In einer Sekunde ist ihr alles entnommen worden. Sie, die mehr wollte, steht jetzt mit leeren Händen da. Sie, die mehr wollte, steht jetzt mit leeren Händen da. Und dann sehen wir, dass Aaron sich entsetzt zu Mose wendet. Und auf einmal hat sich das mit ihren unterschiedlichen Positionen geklärt, denn er nennt Mose Herr. Vers 11, mein Herr. Lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Ich finde das stark. Er lässt seine Schwester nicht hängen. Er erkennt, dass er mitschuldig ist an dem Geschehen. Finde ich stark. So reagieren wir nicht immer, oder? Wir sagen also, sie hat angefangen, ich weiß von nichts. Er hätte bei sich denken können, naja, Miriam aussätzig, schlimm genug, aber wenn ich jetzt noch irgendwas darüber sagen werde, ich vielleicht auch noch aussätzig. Also ich halte mich lieber daraus, aber das macht er nicht. Er weiß, dass er nicht straffrei ausgeht. Er hat Gottes Erscheinung und seinen Zorn am Leibe miterlebt, gerade jetzt. Er hat seine Worte gehört und ihm ist klar geworden, wie es in seinem Herzen aussieht. Und weil Mose eben ein Freund Gottes ist, spricht er ihn an als denjenigen, der vor Gott für sie eintreten kann. Mose, der Mittler. Ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns. Und es sagt sehr viel über Mose, dass er sich in dieser Situation nicht einfach umdreht und seine Geschwister und insbesondere Miriam ihrem Schicksal überlässt. Es ist Miriam recht geschehen, oder? Gott hat sie zu Recht gestraft. Und es wäre wieder sehr menschlich gewesen, wenn Mose bei sich gedacht hätte, boah, das hätte ich nie gedacht, dass meine Schwester über mich geredet haben. Jetzt habe ich das gehört und es ist gut, dass Gott sie gestraft hat und ich lasse sie jetzt hängen, die zwei. Und er reagiert, wie ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes reagieren sollte. ach Herr, ach Gott, heile sie doch. Und dann kommen diese Worte, die so grausam sein, weil wir uns etwas dabei vorstellen können. Lass diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Vielleicht hat jemand unter uns das miterlebt, ich weiß es nicht. Es ist die Beschreibung eines Kindes, das im Schoß seiner Mutter gestorben ist und tot geboren wird. Und das vielleicht schon länger tot war im Mutterleib und das man auch nicht mehr anrühren kann, weil es schon halb verwest ist, wie das hier steht. Es ist schockierend, was hier gesagt wird, aber auch sehr zutreffend, denn zufolge ihrer Sünde ist Miriam wie tot. Der Sünde sollt ist der Tod, heißt es in Römer. Sie ist eigentlich wie tot, sie ist wie ein totes Kind. Und Mose aber gönnt seiner Schwester das Leben. Wieder ein Typus von Jesus. Jesus will nicht, dass wir wegen unserer Sünden sterben und verloren gehen. Und Mose Reaktion ist auch eine heilige Reaktion. Er hat keine Freude, weil Miriam bekommt, was sie verdient. Es gibt keine Rache, es gibt nur Liebe und Gnade. Es gibt gnädige Liebe. Ach Herr, lass sie leben. Miriam ist hochmütig gewesen. Sie hat sich mit Mose verglichen und wünschte sich seine Position und seine Vollmacht. Und jetzt folgt für sie die Demütigung. Sie ist hochmütig gewesen, jetzt folgt für sie die Demütigung. Und wir lesen, dass sie 7 Tage in Absonderung außerhalb des Lagers verbracht hat, um sich zu schämen, heißt es in Vers 14. Es ist tatsächlich eine große Schande für sie gewesen, dass gerade sie, die so angesehen war, vor allem unter den Frauen, jetzt außerhalb des Lagers leben muss, weil sie unrein ist. Das muss für sie so furchtbar gewesen sein. Man kann sich über seine Taten auch sehr schämen, oder? Wenn man etwas getan hat, das nicht in Ordnung ist und das wird offenbar, dann kann man sich so schämen. Und hier weiß das ganze Volk davon. Spricht sich natürlich herum. Habt ihr gehört, was mir? Sie ist nicht mehr unter uns. Ja, warum denn nicht? Ja, weil es ist eine riesige Schande für diese Frau, die so von Gott gebraucht wurde in seinem Dienst, die eine so hohe Position hatte. Jetzt ist sie verworfen worden. Und es muss sie sehr getröstet haben, und hier sehen wir auch wieder Barmherzigkeit und Liebe, dass es hier heißt, dass das Volk nicht aufbrach, bis Miriam wieder aufgenommen war. Die haben auf sie gewartet. Das heißt, Gott hat auf sie gewartet, denn Gott hat immer das Zeichen gegeben, jetzt ist es Zeit, um weiterzuziehen. Und Gott hat das Zeichen nicht gegeben, er hat auch auf sie gewartet. Dann heißt es eben im Vers 16, nachdem sie wieder aufgenommen war, danach aber brach das Volk auf von Hazeroth und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Dann denken wir, gut und schön und fantastisch, aber wir treffen Miriam erst in Kapitel 20 wieder. Dann sind gut 40 Jahre vorbeigegangen. Wieso 40 Jahre? Ja, zwischendurch in Kapitel 13 und 14 ist das Volk vor der Grenze des gelobten Landes gestanden. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, sonst müsst ihr die mal wieder lesen. Und da werden dann 12 Kundschafter ausgesandt, um zu sehen, wie es in Kanaan ist. Und sie haben die Beschreibung natürlich mit. Die haben sie gewusst, ein Land voller Weizen und Gerste und Granatäpfel und Feigen und Weinstücke und Wasser und was alles. Und die 12 Kundschafter sind dann 40 Tage unterwegs, kommen zurück mit einer fantastischen Nachricht. Es ist wirklich absolut total so, wie Gott es gesagt hat. Und man erwartet eben in Kapitel 13 ein Fest, so wie in 2. Mose 15. Tanzen, singen, Tamburinen. Aber es geht ganz anders, denn es kommt das menschliche Aber. Haben wir auch. Gott hat dies und jenes verheißen, wie toll, aber wird nichts. In unserer Situation klappt das nicht. Wir haben da Erfahrung, wir wissen, würde vielleicht woanders gehen, aber bei uns geht das nicht. Und hier auch die Kundschafter sagen, es ist alles toll und gut, aber wir haben in diesem Land auch Menschen gesehen und das waren Riesen, es waren alle Riesen und die haben Menschen gesehen. Gefressen. Und wir haben Städte gesehen, die waren ummauert, so etwas habt ihr nie gesehen, es tatsächlich war die Mauer rund um Jericho waren 7 Meter dick. Trotzdem, sie haben fürchterlich übertrieben. Ich Ich finde das immer eine Offenbarung, denn uns Frauen wird immer gesagt, dass wir die sind, die übertreiben. Aber hier haben 10 Kundschafter so groß übertrieben, dass du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und in der Situation gibt es dann nur 2 Kundschafter, Kaleb und Josua, die sagen, also liebe Leute, Menschen, Gott hat uns was versprochen. Wir können, hat er gesagt, wir sollen, wir werden das Land in Besitz nehmen, wir gehen. Und das läuft ganz anders. Geschichte ist zu lang, um jetzt mitzunehmen. Es geht ja um Miriam. Letztendlich will das Volk nicht. Und Gott spricht und er sagt also wieder was mit euch. Und ich sage euch mal was, für alle, jeden Tag, den ihr hier als Kundschafter in Kanaan unterwegs seid, bekommt ihr ein extra Jahr in der Wüste. 40 extra Jahre. Sie standen vor der Grenze. Sie haben die Fülle wahrgenommen, auch gesehen, denn die Kundschafter hatten unter anderem eine Weintraube mitgenommen, die so groß war, dass 2 Männer tragen mussten. Ihr habt das gesehen, ihr seid da gestanden, ihr wolltet nicht, jetzt bekommt ihr 40 extra Jahre in der Wüste. Und am Ende dieser 40 Jahre, wo Gott übrigens ganz treu für sein Volk gesorgt hat, es ist aber eine ganze Generation gestorben in den 40 Jahren, und zwar alle, die über 20 Jahre alt waren, als sie aus Ägypten wegzogen, die erwachsen genug waren, um zu verstehen, was hier vor sich ging und wie groß Gott war. Alle sind gestorben, außer Kaleb und Josua und Mose. Und dann geht es eben weiter. 40 Jahre später, Gott hat für sie gesorgt, und dann treffen wir Miriam in Kapitel 20 wieder. Und dann lesen wir in Vers 1 von 4. Mose 20, die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesh, und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Wir fragen uns, wie diese extra Wüstenjahre für Miriam gewesen sind. Sie wurde geheilt von ihrem Aussatz. Sie wurde wieder aufgenommen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in die Gemeinde. Aber sie hat sie je noch gesungen? Hat sie je noch prophezeit? Hat sie wieder ihre alte Rolle zurückbekommen? Das wissen wir nicht, denn wir hören nichts davon. Und wir bekommen eher den Eindruck, nein, sie ist mitgezogen, aber sie hat anscheinend ihre Kraft verloren. Hat ihre Hochmut, ihre prophetische Stimme zum Schweigen gebracht? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir nichts mehr über sie hören. Und man kann ganz vorsichtig daraus schließen, dass vielleicht ihr Dienst vorzeitig beendet war. Nach dem Vorfall in 4. Mose 12 wurde sie nicht mehr die Alte. Es gibt Situationen, da gibt Gott uns ein neues Lied in den Mund. Da dürfen wir ganz neu anfangen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir zwar neu anfangen dürfen, aber dennoch mit den Folgen unserer Sünden zu tun haben. Die Folgen werden nicht immer ausgewischt. Die Sünde wird ausgewischt. Das ist ein hoher Preis, wenn sie tatsächlich ihren Dienst verloren hat. Wir wissen es nicht sicher. Wir wissen nur, dass sie einmal ein Symbol war für die Einigkeit. Sie war ein Vorbild für die Frauen und sie freute sich mit ihnen, mit dem Volk über die Siegen und über die Hoffnung Israels. Und dann wurde sie diejenige, die Uneinigkeit verursachte. Und ihre Unzufriedenheit brachte Zwiespalt. Und jetzt ist Gottes Volk fast wieder am Ziel. Sie lagern sich in Kadesh, kurz vor der Grenze nach Kanaan, und stirbt Miriam. Alle diese Leute, die in der Wüste gestorben sind, inklusive Miriam, haben nie die Fülle Gottes erfahren, die er ihnen versprochen hatte. Sie sind hängen geblieben. Hat Gott nicht für sie gesorgt? Ja, hat er. Treu. 5. Mose redet darüber. Wie er treu war, wie es ihnen an nichts gemangelt hat. Aber sie haben die Fülle nie kennengelernt, weil sie es nicht gewagt haben, Glaubensschritte zu setzen und sich auszustrecken nach Gottes Verheißungen. Und liebe Frauen, das gilt manchmal auch für unser Leben, oder? Dass wir es nicht wagen, Glaubensschritte zu setzen. Dass wir denken, bleiben wir lieber hier so ein bisschen ruhig, wo wir sind, und Gott segne uns. Und Gott sagt, ich habe noch so viel mehr mit dir vor, aber da musst du bereit sein, aufzustehen und Glaubensschritte zu setzen und begeistert werden über mich und mal was wagen. Wir werden von Gott versorgt und für manche von uns reicht das, ist es genug. Aber Gott hat viel mit uns vor. Wir sind oft wie das Volk in der Wüste. Wir beklagen uns ein bisschen oder viel, wir murren ein bisschen oder viel. Wir reden mit Gott über das, was uns fehlt, strecken uns nicht wirklich aus nach vorne. Und Gott kommt mit uns nicht voran. Eine Lektion aus dieser Geschichte. Was zeigt Mirjams Geschichte uns sonst noch? Dass Neid, wenn ihm Raum geboten wird, viel kaputt macht. Dass Neid Menschen vergiftet und Beziehungen kaputt macht. Neid will haben, was der andere hat. Er lässt den anderen dann auch keinen Raum mehr. Schlimmer noch, er will den anderen aus dem Weg räumen. Wir sehen das sehr stark ganz kurz bei Saul und David. David ist am Hof Sauls und dient Saul in seinem Heer und siegt immer wieder. Und Saul liebt ihn, liebt ihn. Er ist musikalisch begabt, er kann Saul trösten, wenn er Depressionen hat oder Wutausbrüche, dann darf David kommen, er darf für ihn kämpfen. Aber langsam wird Saul klar, es kann ja sein, dass die Menschen mehr auf David sehen als auf mich und ich bin doch der König. Und dann kommt dieser Moment, wo David zurückkehrt von einer Schlacht und dann kommen alle Leute, alle Menschen aus ihren Häusern und singen. Saul hat seine Tausende zerschlagen, David aber seine 5.000 oder 10.000, was singen die? Das tut weh. Und wenn man die Geschichte von David und Saul liest, dann sieht man, wie das ist mit Neid. Saul liebte David, dann wurde das ein bisschen anders, dann konnte er ihn auch nicht mehr ertragen, weil alle Menschen eher David sagen und ihn nicht. Das war übrigens nach Gottes Plan. Dann entfernte er ihn aus seiner Umgebung. Dann schickte er ihn in den Krieg in der Hoffnung, dass er sterben würde. Dann starb er nicht, dann versuchte er ihn selber umzubringen zu Hause. Und dass das nicht gelingt, dann heißt es in der Bibel, dass Saul fest entschlossen war, David umzubringen. Dann musste David flüchten und war 15 Jahre unterwegs in der Wüste. Das ist, was Neid tut. Was lernen wir sonst von der Geschichte Mirjams oder von Mose? Dass Bescheidenheit und Demut so wohltuend sind. Für andere wie für uns, weil sie anderen Raum bieten, weil sie geben statt nehmen. Während Neid unzufrieden ist, ist Demut zufrieden und ich würde fast sagen, glücklich unzufrieden. Und eine dritte Lektion ist, dass Gott hört und sieht, was seinen Dienern geschieht. Und dass uns Kinder Gottes negatives Reden über andere nicht passt. Uns passt Demut und Geduld. Wenn du eine Mirjam bist, ihr Name bedeutet Bitterkeit, dann habe ich ein paar Tipps. Widerstehe die Versuchung, um so sehr nach Macht oder Ansehen zu greifen, dass du deinen Einfluss verlierst. Versteht ihr das? Man hat Einfluss, man wird gehört, vielleicht von der Nachbarin, die wird von uns gesegnet, aber wir denken, wir wollen mehr. Und wir sind dann in der Versuchung, um nach Macht zu greifen, um mehr zu wollen, und wir verlieren unseren Einfluss. Mirjam hatte viel Einfluss als Prophetin, sie war nicht zufrieden und sie verlor ihren Einfluss, weil sie die Position ihres Bruders haben wollte. Widerstehe der Versuchung, um dadurch Prestige oder Ehre zu gewinnen, indem du die Fehler von anderen betonst. Versteht ihr das? Widerstehe der Versuchung, um dadurch Prestige oder Ehre zu gewinnen, indem du die Fehler von anderen betonst. Tue, was Asaf tat im Psalm 73. Er war neidisch auf die Gottlosen, weil er meinte, dass es ihnen besser ging. Und dann heißt es in Vers 17 von Psalm 73, ich ging in das Heiligtum Gottes. Wieder. Ging in das Heiligtum, ich suchte Gott in der Stille. Und Gott machte ihm klar, was wirklich wichtig ist. Und er zeigte ihm sich selbst. Gott zeigte sich Asaf. Und das führte bei Asaf zu der Aussage im Psalm 73, wenn ich nur dich habe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du Gott bist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wer so voll ist von Jesus, wer so voll ist von Gott, muss nicht neidisch sein auf andere. wenn du ein Opfer einer Mirjam bist. Tu dann auch, was Asaf tat. Geh in das Heiligtum und lege dort deine Wut ab, deine Angst ab, deine Bitterkeit und strecke dich aus nach seinem Frieden. Bete für diejenige oder für denjenigen, der dir Böses getan hat, wie es Mose tat. Ach Herr, helfe Mirjam, vergebe, wie es Mose tat. Und überlass Gott alles Weitere. Das ist schwierig, oder? Überlasse Gott alles Weitere. Wir wollen uns rächen, aber Gott hat gesagt, ich bin der Rächer. Überlasse es, lass es los. Ihr werdet vergiftet von Bitterkeit, von Bosheit. Ich kann damit umgehen. Leg es ab. Das heißt in 1. Petrus 2, Vers 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Schwierig, oder? Ich möchte enden mit einem Vers aus Hohelied 2, Vers 15. In meinem Buch Der Geschmack des Glaubens gibt es einen Text und über den Text steht Fuchsjagd. Und darum geht es in Hohelied 2, Vers 15. Da heißt es, fangt uns die kleinen Füchse. Fangt uns die kleinen Füchse, die den Weingarten verderben, wo sie gerade blüht. Hohelied ist ja eine Liebesgeschichte. Und der Weingarten, das ist ja der Platz, wo sich unsere Beziehung mit Jesus, wo die sich abspielt, wo er ist der Weinstock, wir sind die Reben, er ist auch der Weingärtner. Da spielt sich unsere Liebesgeschichte ab, da kommt Frucht, da wird er Frucht bringen. Und jetzt heißt es, fangt uns die kleinen Füchse. Ja, was soll das heißen? Nun damals, im alten Israel, in Palästina, gab es viele Füchse. Gab auch viele Weinberge. Und die Füchse haben unterirdisch ihre Höhle und ihre Gänge gegraben. Und der Weingärtner, der Weinbauer, hat das nicht gemerkt. Das war natürlich unsichtbar. Aber was unten geschah, machte den ganzen Weinberg unstabil. Es wurde dort, die haben durch Wurzeln genagt, die haben Wurzeln zernichtet, um ihre Höhle oder ihre Gänge zu bauen. Und da war ein Netz von Gängen. Und es konnte so passieren, dass der Weinberg eines Tages einstürzte, weil er instabil geworden war. Und jetzt sagt die Bibel, fangt uns die kleinen Füchse. Zuerst mal das, Füchse sind sowas Süßes, sehen aus wie Puppies, wie Hunde. Man würde sie so mitnehmen. Ich kenne Jäger, die mussten Füchse vernichten, weil die ja eine Gefahr waren, erschießen, weil die eine Gefahr für die Umgebung waren. Also was haben die alles gefressen, weiß ich nicht. Die mussten vernichtet werden und dann heißt es zu Hause, sagt das kleine Kind, ach Papa, wenn du heute den Fuchs erschießt, bring uns dann bitte ein kleines Füchslein mit. Und Papa erschießt den großen Fuchs und einige Jungen denken, ich muss doch für mein Kind, hat das doch gefragt, ich bringe doch ein kleines Füchslein mit nach Hause. Bringt das mit nach Hause, so süß, so lieb. Und sie fangen an, mit diesem Tier umzugehen, als sei es ein Hund. Und es läuft. Fantastisch. Sie haben es aufgenommen und sowas Liebes. Aber in dem Fuchs verbergt sich ein Raubtier. Und eines Tages kommt das Raubtier hoch, macht es sich groß und beißt es zu. Und eines Tages merkt die Familie, hoppla, wir haben keinen Fuchs, der Fuchs hat uns. Wir haben ihn nicht, er hat uns. Fangt uns die kleinen Füchse, was wird damit gemeint? Ich denke, damit werden Sachen gemeint wie Eifersucht oder Neid oder Bitterkeit. Das sind kleine Füchse, die sich so lieb vortun, die so süß ausschauen und die auch immer auf meiner Seite stehen. Wenn die sich bei mir melden, wenn die sagen, ich möchte eine Unterkunft, kann ich bei dir wohnen, dann sagt der Neid, du, das ist doch wirklich unverschämt, dass die hat, was du nicht hast. Sag ja, das höre ich gern, das dachte ich auch schon. Ja, sagt aber wirklich, das ist unverschämt. Dann müssen wir irgendwie, ja, sage ich, was irgendwie. Und da klopft Eifersucht an. Und da klopft Bitterkeit an und Rache. Du, das darfst du nicht geschehen lassen, was dir passiert ist. Da musst du dich rächen, da kannst du es doch nicht einfach so loslassen. Sage ich, nein, kommt herein, komm, ihr seid lieb, ihr seid Freunde, ihr steht auf meiner Seite, toll. und ich nehme sie auf. Aber in meinem Herzen ist der Weingarten, da tut sich etwas. Gott möchte in meinem Herzen Frucht schenken, Galater 5, Vers 22, Geduld, Liebe, das will er alles dort wachsen lassen nach Galater 5, Vers 22. Treue, Freude, Frieden, was noch mehr? Selbstbeherrschung, Sanftmut, neun Dinge. Bescheidenheit, Demut, Sanftmut. Neun Dinge werden erwähnt in Galater 5, 22. Das will der Heilige Geist in meinem Herzen wachsen lassen. Da, hier ist mein Garten. Und jetzt nehme ich Füchse auf. Wie Bitterkeit, wie Neid, wie Eifersucht und sie sind so lieb. Und eines Tages merke ich, die beherrschen mich. Die regieren in meinem Herzen. Ich kann nicht anders mehr als bitter reagieren. Ich kann nicht anders mehr als neidisch sein. Ich kann nicht anders mehr als... Das ist ein toller Text, oder? Hohelied 2,15, wenn man das so ein bisschen zu verstehen beginnt. Fangt uns die kleinen Füchse. Ich würde sagen, fangt uns die kleinen lieben Füchse, die so süß ausschauen, die auf meiner Seite stehen, die so gerne bei mir wohnen. Fangt uns die, bevor sie den Weingarten verderben, der gerade zu blühen beginnt oder gerade blüht. Es sind Dinge, die unsere Gemeinschaft mit Gott zerstören. Und Miriam war in der Gefahr, vergiftet zu werden. Und Gott sei Dank hat Gott sie gestraft, sonst wäre sie untergegangen. Sonst wäre sie daran gestorben. Denn Bitterkeit, Neid, Eifersucht, das sind Dinge, die wie Gift wirken in unserem Herzen. Und eines Tages merke ich, ich habe nicht ein bisschen Neid in meinem Herzen, ich bin Neid geworden. Wir kennen solche Menschen, oder? Die nur negativ denken, die nur neidisch sind, die nur... Und Gott will das Schöne in uns entwickeln. Da kommt wieder, wir nennen das fast jeden Tag diesen Vers, entweder Andreas oder ich, Philipper 1,6, vielleicht ihr auch untereinander. Der Herr will das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden, bis Jesus kommt. Und passen wir doch bitte auf, dass wir keine Füchse aufnehmen, die das auffressen, was Gott in uns gesät hat und was jetzt zu wachsen begonnen hat. Da sind wir selber schuld. Da sind wir selber dabei. Und Paulus hat auch immer wieder die Listen, die manchmal ein bisschen traurig machen, legt ab alle Bosheit, alle Bitterkeit, alle, denke ich, was kann er noch mehr bedenken? Lange Listen, aber es sind alles Dinge, die er in der Gemeinde miterlebt hat, die er unter Christen gesehen und gefunden hat und erfahren hat. Und darum ist er auch so spezifisch. Unreinheit, Laster, Negatives, legt ab. Und wir legen nicht ab, um abzulegen, wir legen ab, damit wir etwas anziehen können, beziehungsweise damit wir jemanden anziehen können, denn die Bibel sagt, dass wir Jesus anziehen dürfen. Wir dürfen uns überkleiden mit Jesus. Und er will auch in unserem Herzen leben, dort soll sein Tempel sein. Und dann fängt diese tolle Veränderung an. Wo ich sagen kann, wisst ihr, ich war immer je zornig, aber ich merke, ich bin erstaunt, ich habe mehr Geduld. Ich kann jetzt anders reagieren. Und früher habe ich negativ über Menschen geredet und es hat mir sogar eine Freude gemacht und jetzt stört mich das. Ich merke, wenn ich negativ zu reden beginne oder wenn jemand mich versucht mitzureißen, dann merke ich, dass ich das nicht mehr mag. Das ist ein Wunder Gottes. Wunder Gottes, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Die Geschichte Miriam, die sollen wir uns merken, oder? Und das heißt auch in der Bibel, dass die aufgeschrieben ist, nicht um Miriam schwarz zu machen, nicht damit wir sagen, also die Miriam, ja, ja, das war eine Prophetin, aber die hatte doch auch, also reden wir negativ über Miriam gemeinsam, was das für eine Frau war. Schwester von Mose, muss schwer gewesen sein für Mose und so. Und sie ist für uns aufgeschrieben, damit wir bedenken oder erfahren oder entdecken, worum es geht. Und was für Gott wichtig ist und was Gott hasst. Er hasst Neid, er hasst Eifersucht. Er hasst es, wenn wir danach streben, eine andere Position einzunehmen, als die, die er uns gegeben hat. Wir sind ein Körper und da gibt es Finger und eine Nase und ein Auge. Und da müssen wir, dürfen wir zufrieden damit sein, wir sollen zufrieden damit sein, was Gott uns gemacht hat, wie er uns gedacht hat. Denn wenn jemand unbedingt ein Bein sein will und er ist ein Arm, dann geht etwas schief in dem Körper, weil Gott das so richtig, so gut ausgedacht hat. So. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und weil ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Herr, wenn wir das lesen, dann denken wir, das, was wir hier lesen, das betrifft nur dich. So bist du. Und so sind wir noch lange nicht. Wir sind aber so dankbar, dass du uns Gnade erwiesen hast. Und dass du vorhast, gerade diese Dinge, die Liebe, und alles, was damit zusammenhängt, Geduld, Selbstbeherrschung, Frieden, Treue, Güte, dass du diese Dinge in unserem Herzen entwickeln willst, dass du da etwas siehst und dass du es versorgst, dass dein Heiliger Geist da am Werk ist. Und Herr, wir wollen uns danach ausstrecken, wir wollen das lernen, das, was verkehrt ist, das, was böse ist in deinen Augen, bewusst abzulegen. Immer mehr. Und wir bitten dich, Herr, dass es uns dann auch ekelt, wenn wir solche Dinge tun, wenn wir bitter sind, dass wir das merken, da stimmt was nicht, das ist nicht gut. Wir bitten, dass du uns dabei hilfst, wenn wir negativ reden, dass wir das merken. Dass wir denken, das passt nicht, das wollen wir nicht mehr. Wir möchten dich bitten, Herr, dass das Licht aufgeht in unseren Herzen. Und dass du, Herr Jesus, in und durch uns sichtbar wirst. Du hast es gesagt, es ist unsere Berufung, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Und es ist unsere Berufung, um dir, Jesus, ähnlich zu werden. So wie es am Anfang war, als Gott Adam und Eva nach seinem Bilde schuf. Wir sehen das als ein großes Wunder, dass du uns zurückbringen willst zu dieser ursprünglichen Bestimmung, dass wir, die wir deine Kinder sind, dein Wesen widerspiegeln dürfen, damit die Welt erkennt, dass wir dein Eigentum sind, dass wir anders sind. Schenke das, Herr, dass wir uns bewusst danach ausstrecken, dass wir ablegen und anziehen, ablegen, was nicht in Ordnung ist, was böse ist, und dass wir dich anziehen. Herr, segne uns und setze uns zum Segen. Amen.